Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 unserer Wissensreise, in der wir zu einem neuen Kapitel aufbrechen. Diesmal das Kapitel Lymphe. Wir starten heute mit der Anatomie und der Physiologie, sodass wir nächste Woche dann mit den Erkrankungen anfangen können. Und zunächst wie immer an dieser Stelle ein Dank, und zwar heute an Katja. Liebe Katja, vielen Dank, dass du das Fortbestehen unserer Wissensreise unterstützt. Ich freue mich, denn mit jedem weiteren Unterstützer kann ich meine Arbeitszeit zugunsten des Podcasts verlegen. Und falls auch du daran Interesse hast, schau doch gerne mal bei Steady unter Wissensreise vorbei und such dir das passende Paket für dich aus. Gut, legen wir los. Das lymphatische System, was ist das eigentlich? Wir haben es beim Thema Kreislauf bereits kurz erwähnt, weil die Lymphgefäße ja auch Gefäße unseres Körpers sind. Sie durchziehen ihn genau wie die Blutgefäße, nur dass man hier nicht von einem Kreislauf spricht. Warum? Dazu kommen wir gleich. Die Lymphgefäße ähneln unseren Venen. Sie beginnen als kleinlumige Kapillaren, vereinigen sich zu immer größerlumigen Gefäßen und enden dann in den beiden Lymphstämmen. Dem rechten Hauptlymphstamm, wie lautet der Fachbegriff? Ductus lymphaticus dexter, der die Lymphe aus dem Bereich des rechten Oberkörpers sammelt, und dem Milchbrustgang. Wie lautet hier der Fachbegriff? Ductus thoracicus. Der sammelt die Lymphe aus dem restlichen Körper. Und die beiden geben dann die Lymphe im jeweiligen Venenwinkel von der Drosselvene und Schlüsselbeinvene in den Blutkreislauf ab. Ja, und wie die Venen auch, besteht die Wand der Lymphgefäße aus drei Schichten mit einer noch dünneren Muskelschicht. Und auch sie besitzen Klappen. Und wenn du hörst, dass die Muskelschicht noch dünner ist, ist dir bestimmt auch eins klar. Wir brauchen auch hier wieder einen Hilfsmechanismus, um die Lymphe Richtung Venenwinkel zu kriegen. Die sogenannte Lymphpumpe. Falls du fortgeschritten bist, überlege mal, was dazu gehören kann. Da haben wir zum einen die Eigenmotorik der Gefäße, nämlich die Lymphangiomotorik. Ein bisschen an Muskelschicht ist ja vorhanden, das heißt, sie können sich auch selbst zusammenziehen. Dann haben wir den Druck der Flüssigkeit im Zwischenzellbereich und, wie bei der Venenpumpe auch, die arteriellen Pulsationen und die unterschiedlichen Bewegungen und Druckunterschiede im Körper. Ja, Lymphe, da spricht man ja auch von, wenn man die Flüssigkeit meint, und wir schauen uns mal an, wie diese Flüssigkeit zusammengesetzt ist. Sie ist ähnlich zusammengesetzt wie auch unser Blut. Nur enthält die Lymphe keine Erythrozyten und Thrombozyten, aber viele Lymphozyten. Und es war wohl auch schon mal eine Prüfungsfrage, auch Lymphe kann gerinnen. Im Vergleich ist es so, dass im Blut ungefähr 5% der Lymphozyten unterwegs sind und in der Lymphe sind es ca. 70%. Außerdem besteht ein Unterschied in der Fettkonzentration. Vor allem nach der Passage des Verdauungstraktes ist der Gehalt an Fetten besonders hoch. Die Lymphe ist eigentlich von der Farbe her klar. Wenn aber eine Entzündung abläuft, dann befinden sich viele Eiweiße in ihr. Wie würde sie dann aussehen? Genau, dann sieht sie trüb aus. Und im Bereich des Darmes ist sie milchig trüb. Genau, weil hier viele Fette aufgenommen werden. Und von dieser Färbung stammt auch die Bezeichnung Milchbrustgang. Das hat also mit Milch, so wie wir sie im Kopf haben, eigentlich nichts zu tun. Wie kommt die Flüssigkeit überhaupt in die Lymphgefäße? Wir haben bereits über den hydrostatischen und kolloidosmotischen Druck gesprochen, durch die letztlich Flüssigkeit aus den Blutkapillaren abgepresst und auch wieder resorbiert wird. Und falls bei dir hier gerade gar nichts rückresorbiert wird, dann hör dir doch nochmal die Folge 32 an. 10% der pro Tag abgepressten Flüssigkeit. Übrigens sind das ca. 20 Liter, die täglich aus den Blutkapillaren ins Zwischenzellgewebe abgegeben werden. Also ganz schön viel. Also 10% davon werden über die Lymphkapillaren wieder aufgenommen. Und die Lymphkapillaren sind nicht so dicht wie die Blutkapillaren. Deshalb können hier auch gelöste Stoffwechselprodukte, Mikroorganismen und auch Fremdkörper aufgenommen werden. Gut, woraus besteht das lymphatische System? Falls du fortgeschritten bist, drück gerne auf Pause. Das lymphatische System setzt sich zusammen aus den Lymphgefäßen, wie lautet der Fachbegriff? Vasa lymphatica. Und den lymphatischen Organen. Diese enthalten retikuläres Bindegewebe mit Retikulumzellen, die unter anderem an der Abwehr bzw. dem Abbau bestimmter Zellen beteiligt sind. Und falls du dazu nochmal eine genauere Erklärung brauchst, hör dir gerne nochmal Folge 6 zum Bindegewebe an. Bei den lymphatischen Organen unterscheidet man primäre und sekundäre lymphatische Organe. Die primären lymphatischen Organe, Knochenmark und Thymus, sind wichtig für die Lymphozyten. So findet im Knochenmark nicht nur die Bildung von Blutzellen statt, sondern hier reifen die B-Lymphozyten heran. So eine Eselsbrücke dafür ist zum Beispiel, dass man sagt, das Knochenmark Bone Marrow steht dann für B-Lymphozyten. Knochenmark befindet sich als weiches Gewebe im Inneren aller Knochen. Allerdings findet nur im roten Knochenmark die Blutbildung statt. Also nicht in den langen Stücken der Röhrenknochen, die auch Schaft oder Diaphyse genannt werden, sondern nur an den Enden beim Erwachsenen, also in den Epiphysen. Denn bei den Erwachsenen ist in dem Schaft der Röhrenknochen das Knochenmark umgewandelt in gelbes Fettmark. Also hier wird kein Blut mehr produziert. Die T-Lymphozyten reifen im Thymus nach. Auch hier haben wir also das T für T-Lymphozyten und Thymus, wie gerade das B für B-Lymphozyten und Bone Marrow. Das Heranreifen kann man sich wie eine Art Grundstudium oder heute Bachelor vorstellen, wo sie also erstmal generell lernen, Antigene zu erkennen und zu binden. Dazu machen wir dann mehr im Kapitel Blut. Und falls du dich das auch schon immer gefragt hast, wie funktioniert das denn beim Erwachsenen, wo der Thymus doch ein Organ der Kindheit und Jugend ist? Ja, das stimmt. Die Thymusdrüse bildet sich zurück, und zwar von ca. 30 Gramm Maximalgewicht in der Pubertät auf ca. 18 Gramm. Das heißt, sie verschwindet nicht komplett und dadurch ist weiterhin die Differenzierung unreifer T-Zellen gewährleistet, auch beim Erwachsenen. Schauen wir uns die sekundären lymphatischen Organe an. Hier durchlaufen die Lymphozyten dann das Hauptstudium oder das Masterstudium. Sie kommen aus den primären lymphatischen Organen über den Blutweg in die sekundären lymphatischen Organe. Man sagt dazu Migration, also Einwanderung. Nun werden sie immer wieder mit Antigenen konfrontiert und lernen, welche Aufgabe sie im Falle von zum Beispiel einer Infektion mit einem bestimmten Erreger übernehmen sollen. Es gibt also Gedächtniszellen, Plasmazellen und so weiter, aber dazu dann auch wieder mehr im Kapitel Blut. Und wenn sie fertig sind, dann können sie emigrieren, also auswandern und sich auf den Weg machen zum Ort des Infektionsgeschehens, um dort dann ihre spezifische Immunantwort auszuüben. Welche Organe gehören zu den sekundären lymphatischen Organen? Die Milz, die Mandeln, der Wurmfortsatz und das mucosa-assoziierte lymphatische Gewebe. Die gehen wir jetzt einfach mal einen nach dem anderen durch. Vom Aufbau her gibt es einen ähnlichen Grundaufbau, der für unsere Zwecke auch reichen sollte. Die Basis bildet retikuläres Bindegewebe mit Retikulumzellen und retikulären Fasern. Und diese Basis ist eingeteilt in die Rinde, wo es eine B-Zone für die B-Lymphozyten und eine T-Zone für die T-Lymphozyten gibt. Und dann gibt es noch das innere Mark, wo die Blutreinigung stattfindet. Und je nach Abschnitt kommt da noch was dazu, zum Beispiel die M-Zellen im Vaginal- und Gastrointestinaltrakt. Aber diese Feinheiten werden dann beim Kapitel Infektionslehre näher beleuchtet. Beginnen wir mit den Lymphknoten. Wie lautet der Fachbegriff? Für die Mehrzahl Nodi lymphatici oder Einzahl wäre Nodus lymphaticus. Man unterscheidet hier die regionalen Lymphknoten, die dicht an den jeweiligen Kapillaren sitzen und grundsätzlich zu einem Organ gehören. Also wenn wir jetzt mal bei den Füßen anfangen zum Beispiel, dann hätten wir die ersten regionalen Lymphknoten in der Kniekehle, wo aber nicht alle Lymphbahnen reingehen. Also nicht die gesamte Lymphe aus den Füßen wird in der Kniekehle schon das erste Mal gereinigt, sondern dann in der Leiste. Und die regionalen Lymphknoten sind also die ersten Reinigungsstellen, wo die Lymphe von Erregern, überflüssigen Eiweißen und auch Krebszellen befreit werden soll. Außerdem gibt es dann Sammellymphknoten, durch die die Lymphe aus mehreren Regionen fließt. Am dichtesten sind die Lymphknoten in der Halsregion platziert und an den Übergängen von Extremitäten und Rumpf. Das ist auch logisch, denn überall dort, wo es Richtung Zentralorgane geht, ist die Abwehr verstärkt. Die Milz, wie lautet der Fachbegriff? Lien oder Spleen. Also auch die Milz gehört zu den sekundären lymphatischen Organen und sie nimmt eine Sonderstellung ein, da sie als einziges lymphatisches Organ an das Blutkreislaufsystem angeschlossen ist. Wo liegt die Milz? Sie liegt im linken Oberbauch, etwas weiter hinten und direkt unterhalb des Zwerchfells. Die berühmte Eselsbrücke kennst du bestimmt, 4711 für 150 Cent. Sie liefert uns die Eckdaten, nämlich die Milz ist 4 cm hoch, ca. 7 cm breit und ca. 11 cm lang und ca. 150 Gramm schwer. Allerdings kann sie anwachsen, nämlich dann, wenn sie sehr viel Arbeit hat, da kommen wir gleich zu, oder wenn sie krankhaft anwächst, dann ist sie natürlich schwerer. Kleine Wiederholung der Gefäße, wie wird die Milz versorgt? Wenn wir bei der Bauchaorta beginnen, dann haben wir hier den Truncus celiacus und aus ihm zweigt die Milzschlagader ab. Fachbegriff? Arteria splenica oder Arteria lienalis. Und wohin gibt sie ihr Blut ab? Über die Vena lienalis, die sich mit der Vena mesenterica superior zur Pfortader vereinigt und das Blut dann zur Leber bringt. 75% der Milz bestehen aus sogenannter roter Pulpa. Hier befinden sich zwischen dem retikulären Netz Plasmazellen und Makrophagen, die alle gemeinsam das Blut reinigen. Man spricht auch von Blutmauserung. Überalterte Thrombozyten und Erythrozyten oder auch zu große oder verformte, denke mal an die verschiedenen Anämiearten, zum Beispiel die B12-Anämie, wo die Zellen zu groß sind, oder die Sichelzellanämie, wo die Erythrozyten einfach verformt sind. Aber auch Erreger und Zellfragmente können hier hängen bleiben und abgebaut werden. Und damit das funktioniert, gibt es hier ein spezielles Kapillarnetz. Teilweise sind die Kapillaren offen und teilweise auch erweitert. Das sind dann die sogenannten Milz-Sinusoide. Falls du fortgeschritten bist, in welchem Organ haben wir noch erweiterte Kapillaren? Genau in der Leber, die sogenannten Leber-Sinusoide. Ja, die restlichen 25% der Milz sind die weiße Pulpa, also der lymphatische Anteil der Milz, mit den angesprochenen Zonen für die B- und T-Lymphozyten. Damit haben wir schon die Blutreinigung und die Vermehrung von B- und T-Lymphozyten als Aufgaben der Milz. Außerdem werden kleine Trompen abgefangen durch dieses Netz und auch Thrombozyten gespeichert. Und diese Speicherung hat den Vorteil, dass die Milz bei einer Blutung schnell Thrombozyten freisetzen kann, damit diese dann gestoppt wird. Außerdem speichert sie auch Eisen, welches für die Blutbildung im roten Knochenmark benötigt wird. Und bevor das rote Knochenmark diese Aufgabe ab dem 5. Schwangerschaftsmonat übernimmt, bildet die Milz gemeinsam mit der Leber auch noch das Blut des Fötus. Für die Prüfung solltest du hier auch einen Notfall im Kopf haben. Die Milz ist natürlich unheimlich gut durchblutet und durch diese erweiterten Milzsinusoide fließt dann dieses Blut. Und bei einem Trauma kann es dann zum Reißen kommen und zu Blutungen. Zum einen kann die Höhle reißen, dann kommt es zu einer gefährlichen inneren Blutung, die akut zum hämorrhagischen Schock führt. Es gibt aber auch den Fall, dass erst nach mehreren Stunden oder wenigen Tagen die Probleme auffallen. Zum Beispiel ganz typisch nach einem Fahrradunfall oder auch nach einem Tritt von einem Pferd, bei dem man dann mit dem Oberbauch ein Trauma erlitten hat, also zum Beispiel den Lenker im Bauch oder auch das Huf von dem Pferd. Und dann kann es sein, dass erstmal nur das Parenchym der Milz verletzt wird und die Kapsel ist intakt. Das heißt, es blutet erstmal innerhalb der Milzkapsel, bis diese dann so weit gedehnt wird durch das Blut, dass sie reißt. Das heißt dann zweizeitige Milzruptur, weil es zwei Zeitpunkte des Reißens gibt. Also den ersten bei der Verletzung des Parenchyms und den zweiten dann beim Reißen der Kapsel. Und nun noch ein Fakt für alle, die es genauer wissen möchten. Heute wird versucht, die Milz, wenn möglich, zu erhalten. Auch wenn die meisten Aufgaben von anderen Organen übernommen werden können, also die Abwehr von den anderen lymphatischen Organen und die Blutzellmauserung kann auch von der Leber übernommen werden, aber es gibt in 1-3% der Fälle nach einer Spleenektomie, also nach einer Entfernung der Milz, die Komplikation einer schweren Sepsis. Das hat auch einen Hintergrund, denn der Mensch wird besonders anfällig für bekapselte Bakterien. Dazu zählen die Pneumokokken, die Meningokokken und Haemophilus influenzae Typ B, die normalerweise von den Monozyten in der Milz phagozytiert werden. Und deshalb wird dann auch diesen Patienten eine Impfung empfohlen gegen diese Erreger. Außerdem kann die Blutgerinnung und auch die Thrombozytenanzahl nach der Milzentfernung zunächst ziemlich gestört sein. Aber bleiben wir mal wieder an der Oberfläche und kommen zu den nächsten Bestandteilen der sekundären lymphatischen Organe. Hierfür haben wir die große Überschrift MALT, Mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe bzw. Tissue aus dem Englischen für das T. Es handelt sich hierbei um diffuses lymphatisches Gewebe, das überall dort vorkommt, wo besonderer Schutz gegenüber der Außenwelt nötig ist. Also an der Schleimhaut des Atemtraktes, des Darms und des Urogenitaltraktes. Es liegt entweder organartig vor, wie bei den Tonsillen und den Peyerschen Plaque im Darm, oder diffus als Lympholikel in der Schleimhaut, deshalb auch Mucosa assoziiert, also Schleimhaut assoziiert. MALT ist der Überbegriff. Wenn du das M in MALT gegen B austauschst, bist du beim BALT, also beim Bronchus assoziierten lymphatischen Gewebe. Und wenn du es gegen G austauschst, bist du beim GALT, also GAT-assoziierten lymphatischen Gewebe. GAT steht für den Darm. Hier spielen die gerade angesprochenen Peyer Plaque eine entscheidende Rolle für das Immunsystem. Sie befinden sich im Dünndarm, vor allem im terminalen Ileum. Kommen wir dann auch nochmal beim Thema Infektionslehre dazu. Außerdem gibt es noch das NALT für Nasenassoziiertes und das WALT mit V für vagina-assoziiertes lymphatisches Gewebe. Von kranial betrachtet ist die erste Eintrittspforte für Erreger der Mundrachenraum. Deshalb sitzt hier ein Großteil des lymphatischen Gewebes als sogenannter Waldeyer Rachenring oder auch lymphatischer Rachenring, der den oberen Teil des Pharynx umschließt. Dazu gehören die Rachenmandel, die beiden Gaumenmandeln, die Zungenmandeln und die Ohrtrompetenmandeln mit den lymphatischen Seitensträngen. Die kennst du vielleicht schon aus eigener leidlicher Erfahrung bei einer Seitenstrangangina. Und dann noch etwas weiter Richtung Kaudal. Der Wurmfortsatz des Dickdarms gehört auch noch mit zum lymphatischen System. Fachbegriff Appendix vermiformis. Und das ist übrigens das, was, wenn es entzündet ist, im Volksmund fälschlicherweise als Blinddarmentzündung bezeichnet wird. Aber nicht der Blinddarm ist entzündet, sondern der Wurmfortsatz. Okay, kommen wir noch zu den Aufgaben des lymphatischen Systems. Wie eben schon gesagt, handelt es sich genau wie die Blutgefäße um ein wichtiges Transportsystem. Das erkennt man spätestens daran, wenn der Abtransport über die Lymphe nicht mehr funktioniert und es dann zum Lymphödem gekommen ist. Außerdem transportiert es Fette vor allem im Bereich des Darmes, haben wir auch schon gesagt, und zwar Fette, die zu groß sind für die Blutkapillaren. Zusammengefasst nehmen die überall im Körper frei beginnenden Lymphkapillaren, also die Zwischenzellflüssigkeit, auf und transportieren sie über den Milchbrustgang und den rechten Hauptbrustgang Richtung Venenwinkel, wo sie die Flüssigkeit direkt an die Venen, also an den Blutkreislauf, abgeben. Sie selbst stellen also keinen Kreislauf dar. Und nochmal ganz kurz über die Fette nachgedacht. Jetzt weißt du auch, warum es so wichtig ist, gesunde Fette zu sich zu nehmen, denn die Fette, die als Hyaluronen, kommen wir auch nochmal zu, im Bereich des Darmes an die Lymphe abgegeben werden, werden ja über die Lymphgefäße im Prinzip an der Leber vorbeigeschleust. Alles andere geht über die Pfortader erstmal zur Leber und wird da mal betrachtet, was da so los ist, ob das überhaupt gut ist für uns. Und dieses Fett aus dem Darmbereich gelangt über die Lymphflüssigkeit direkt in den Venenwinkel und mit diesem Blut dann erstmal durch unser Herz. Also da kann man mal drüber nachdenken. Gut, eine weitere wichtige Aufgabe des Lymphsystems ist die Immunabwehr. Die Prägung und Differenzierung der Lymphozyten haben wir schon erwähnt. Außerdem wird in den Lymphknoten, die alle daumenlang in die Lymphgefäße eingestreut sind, immer wieder kontrolliert, ob zum Beispiel Erreger oder Tumorzellen in der Lymphe sind, die da nicht hingehören. Ja, ich denke, damit sollten wir eine gute Basis für die nächste Folge geschaffen haben, um uns dann mit den Erkrankungen zu befassen. Ich freue mich, wenn du den Podcast unterstützt durch Weitersagen, durch eine Mitgliedschaft bei Steady oder auch durch eine Nachricht an mich. Melde dich auch gern, wenn du eine Lernhilfe für die Prüfung gut gebrauchen könntest. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen und bis nächste Woche. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.